Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Das Öl und das Gas im Mittelmeer besitzen ein großes Streitpotenzial. Griechenland und Italien wollen künftig an einem Strang ziehen. Die Rede ist von einem historischen Abkommen, das beide Seiten gestern besiegelt haben. Wir schauen uns das gleich mit unserer Korrespondentin genauer an. Tourismus und Corona, das ist eine schwierige Gratwanderung. Seit aber feststeht, dass am 15. Juni die Reisewarnung für viele europäische Länder aufgehoben wird, seitdem laufen die Vorbereitungen für die Urlaubssaison. Wir liefern Beispiele aus Dänemark und aus Portugal. Griechenland und die Türkei streiten sich seit Jahren über die Hoheitsrechte in der Ägäis, über die Zypernfrage und um Seegebiete südlich der Insel Kreta. Es geht dabei um Öl und es geht dabei um Erdgas. Seit gestern nun streitet die Athener Regierung nicht mehr allein mit der Regierung in Ankara. Italien ist an der Seite Griechenlands. Beide Länder haben gestern ein Abkommen über eine sogenannte gemeinsame ausschließliche Wirtschaftszone im Mittelmeer unterzeichnet, aber wollen auch im Tourismussektor und bei der Migration stärker miteinander kooperieren. Marion Senker in Istanbul, was haben Griechenland und Italien genau verabredet?
Ja, die beiden EU-Staaten haben quasi das Ionische Meer, also das ist der Teil des Mittelmeers, der zwischen den beiden Staaten liegt, untereinander aufgeteilt. Die Zone beginnt bei Italien ungefähr ab dem Stiefelabsatz im Südosten, etwa 80 Seemeilen weiter östlich liegt dann die griechische Insel Korfu. Und die Zone geht runter bis nach Sizilien mit den griechischen Peloponnes gegenüber. Dazwischen sind mehr als 400 Meilen Wasser. Und ungefähr in der Mitte haben sie eine Art Linie gezogen, also so eine Art Grenze jetzt festgelegt. Dieser Bereich dazwischen ist jetzt eine gemeinsame Wirtschaftszone. Das heißt, beide Länder haben dort entlang der Linie jeweils Hoheitsrechte. Für Italien war wichtig, dass sie relativ weit fischen dürfen. Denn in der Gegend gibt es vor allem viele Gambere, also Garnelen, die gerne von italienischen Fischern aus dem Wasser geholt werden. Und was die angeht, wurde gesagt, auch von griechischer Seite, hey, es ist okay, wenn Italien auch ein paar Meilen über die eigenen Hoheitsgebiete hinaus in griechischen Gewässern fischen darf. Außerdem, und das ist wohl das Wichtigste an dem Deal, besagt das neue Abkommen, dass die Inseln dort jetzt Festlandsockel haben. Das ist im juristischen Sinne eine Meereszone, die zwar nicht dem Küstenstaat gehört, über die der Küstenstaat aber eigene Rechte hat. Und das ist für Griechenland sehr wichtig.
Der griechische Außenminister Dendias sprach von einem historischen Schritt. Was an dem Abkommen ist historisch?
So ein Abkommen hat es dort bisher noch nicht gegeben. Es ist offenbar das erste Mal, dass sich zwei Länder im Mittelmeer ganz friedlich und auch ganz klar über ihre Außengrenzen im Mittelmeer quasi geeinigt haben. Vor dem aktuellen Abkommen gab es eine Vereinbarung, die stammt noch aus dem Jahr 1977. Und ungefähr seitdem wurde auch über eine Erweiterung dieser Vereinbarung gesprochen, also zwischen Italien und Griechenland. Dass es jetzt geklappt hat, ist vor allem eine wichtige Botschaft an die Welt. Und man will sagen, seht her, hier haben zwei Nachbarstaaten wie Erwachsene miteinander gesprochen und friedlich eine Lösung gefunden, was ja gerade in der Gegend nicht selbstverständlich ist. Außerdem ist das neue Abkommen eine Blaupause für weitere Abkommen, zum Beispiel von Griechenland mit Ägypten oder mit Albanien. Die sind ja auch im Gespräch über ähnliche Abkommen. Wenn die sich dann aber wirklich auch einigen, dann entsteht im Mittelmeer eine Art Dreieck mit Überschneidungen, weil genau da, wo sich Griechenland und Ägypten einigen könnten, sich ja schon die Türkei und Libyen vor ein paar Monaten geeinigt haben.
Was macht denn aus Athener Sicht Italien zu einem guten Partner?
Das wird klar, wenn man sich die Landkarte anschaut, denn Italien reicht relativ weit ins Mittelmeer hinein und ein Abkommen mit Italien sichert Griechenland so gesehen Hoheitsrechte in dem Bereich des Meeres. Also es ist ein geostrategischer Punkt auf jeden Fall, denn in dem Meer streiten sich ja mehrere Länder um die Gewässer, zum Beispiel die Türkei ist dabei, Libyen, Israel, Ägypten und eben Griechenland. Außerdem hat Griechenland jetzt eine bessere Position international, auch wenn es zu Verhandlungen kommen sollte. Die griechischen Inseln in der Gegend könnten jetzt nämlich auch international als Festlandsockel gelten, also nicht nur in dem Abkommen zwischen den beiden, sondern ganz allgemein. Und über diesen Festlandsockel kann Griechenland Rechte ausüben und es schafft ebenso auch mehr Legitimation für Griechenland und für ihre Vorhaben dort.
Lassen Sie uns genauer auf die Türkei blicken. Die Regierung in Ankara wird dieses neue griechisch-italienische Bündnis vermutlich als Provokation einschätzen.
Ja, noch gab es keine offiziellen Äußerungen von türkischer Seite dazu. Aber in den Medien hieß es heute Morgen zum Beispiel, dass das Abkommen sei skandalös und vielleicht, schrieben andere dann, haben Ankara und Rom ja auch dieselben Interessen. Also vielleicht möchte Rom ja vernünftig sein und sich mit Ankara an einen Tisch setzen und eben nicht mit Athen. Das zeigt natürlich, die Türkei findet es nicht gut, dass sich Italien jetzt auf die griechische Seite geschlagen hat. Für die Türkei ist das Abkommen deswegen schon eine Provokation, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Türkei sich deswegen jetzt zurückziehen wird aus der Gegend. Ankara bezieht sich nämlich weiter auf ihr Abkommen und auf die AWZ mit Libyen, die international aber als völkerrechtswidrig angesehen wird. Grund ist zum Beispiel, dass zwischen der Türkei und Libyen auf halbem Weg mitten im Mittelmeer die griechische Insel Kreta liegt. Und für Griechenland ist Kreta der Grund, dass Griechenland dort Rechte hat und nicht eben die relativ weit entfernten Länder Libyen oder die Türkei. Und dazu sagte mir ein griechischer Kollege gestern, dass das türkisch-libysche Abkommen ungefähr so sei und in Griechenland so verstanden wird, als würde man von Spanien aus nach Israel eine Linie ziehen, irgendwie durchs Wasser gehen dabei. Also es sei völlig absurd und rechtswidrig. Die Türkei sieht das natürlich anders, hat auch immer wieder betont, dass sie das anders sieht, dass sie rechtmäßig handelt und droht schon lange damit, vor Kreta mit Bohrungen nach Erdgas einfach zu starten und hat jetzt auch schon ein Bohrschiff losgeschickt.
Frau Senker, es ist eine sehr komplexe und komplizierte Angelegenheit, die Sie uns da gerade aufgeblättert haben. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Streit über die Aufteilung der Gas- und der Ölvorkommen jetzt vielleicht gelöst wird, aber zumindest einen Schritt weiterkommt?
Einen Schritt weiter ist man bestimmt. Ob es zur Lösung kommt, das ist genau die große Frage. Denn man hat ja erstens nie wirklich versucht, Lösungen zu finden dort. Also es gibt sehr viele Länder, die eben beteiligt sind, aber die haben nie wirklich alle miteinander gesprochen. Da kocht gerade jeder sein eigenes Süppchen und macht Verträge untereinander, die sich ja zum Teil auch widersprechen, weil eben unter Umständen dasselbe Stück Wasser mehrfach aufgeteilt werden könnte. Rechtlich gesehen ist das alles eher strittig. Aber wie es rechtlich ist, das interessiert vor allem den wichtigsten Mitspieler herzlich wenig, nämlich die Türkei. Und laut deren türkischen Außenminister Cavusoglu zieht das Bohrschiff nun nämlich nicht nur alleine Richtung Kreta, sondern wird auch noch von zwei oder mehreren Fregatten der Marine begleitet sein. Das hat in Griechenland dazu geführt, dass man Militär auch nach Kreta gebracht hat. Denn in Griechenland hat man schon länger und insbesondere jetzt die große Angst davor, dass sich zum Beispiel das wiederholt, was 1974 mit Zypern passiert ist. Die Insel wurde de facto geteilt und ist es heute immer noch. Außerdem fürchten die Griechen heute, dass die Türkei jetzt eben dasselbe mit der Ägäis machen möchte, die Ägäis teilen will. Und da wollen die Griechen militärisch bereit sein, wenn die Türken kommen. Also mit dem Abkommen ist quasi die nächste Stufe erreicht worden. Es geht jetzt weiter, es wird irgendwas passieren. In Griechenland hat man sehr große Angst vor dieser Eskalation in der Ägäis, die passieren kann. Zum Teil rechnet man noch im Sommer mit militärischen Auseinandersetzungen. Und das ist tatsächlich wirklich sehr gefährlich. Denn wenn in der Ägäis sich die Griechen und Türken bekriegen und gegenseitig Schiffe versenken, dann geht das natürlich auch die NATO etwas an und auch die EU. Es könnte dann also sein, dass es eskaliert, zum Knall kommt. Und wenn schon was passiert ist, dass dann eben auf Druck der internationalen Gemeinschaft wirklich Gespräche anfangen, was aber auch nicht heißt, dass die gut ausgehen müssen.
Besten Dank, Marion Senker, für Ihren Blick auf die neuen Positionierungen am Mittelmeer, auf die neuen Absprachen zwischen Griechenland und Italien. Schritt für Schritt wagt Dänemark den Weg zurück ins normale Leben. Versammlungen mit bis zu 50 Menschen sind wieder möglich, die Schulen sind wieder offen, Restaurants auch und die Geschäfte empfangen wieder Kundschaft. Was die dänisch-deutsche Nachbarschaft betrifft, da wird der 15. Juni ein besonderer Tag sein. Am kommenden Montag will Deutschland die Grenze im Norden wieder für dänische Bürger öffnen. Dänemark dagegen ist noch etwas zurückhaltender. Nur Urlaubern ist der Besuch im Königreich möglich und nur unter bestimmten Bedingungen. Die Vorbereitungen laufen auf dänischer Seite und Johannes Kulms hat sich das genauer angesehen.
Über der Ostsee haben sich düstere Wolken aufgetürmt. Da bleibt Margit Duus doch lieber im Trockenen an der Rezeption. Seit 2018 betreibt sie den Campingplatz von Gemmelmerk. Der liegt eine halbe Autostunde nordöstlich der deutsch-dänischen Grenze, direkt am Meer. Die 62-Jährige hofft darauf, dass ihr Betrieb auch wirtschaftlich wieder mehr ins Trockene kommt. Rund die Hälfte aller Gäste kommt aus Deutschland. Bloß durften die wegen der geschlossenen Grenze die letzten 3 Monate nicht einreisen. Das wird sich ab dem kommenden Montag ändern, ist sich Margit Duus sicher.
Und die kommen, die sagen, sie sehen an der Grenze um Mitternacht.
Erst vor 2 Jahren hat sie den Campingplatz zusammen mit ihrem Mann übernommen, weil sie noch nicht in Rente gehen wollte, sondern ein neues Abenteuer suchte. Dass sie schon in der 3. Saison derartig kämpfen muss, damit hatte sie nicht gerechnet. 3.500 Übernachtungen sind durch die Pandemie weggefallen. Wie verkraftet sie das finanziell?
Wir haben eine gute Bank und wir haben eine gute Vorhistorie mit unserer Bank. Aber wir glauben, dass wir dieses Jahr verdienen wir gar nichts. Und wir haben entschlossen, wenn wir keinen Lohn kriegen, wenn du nicht, dann wollen wir viel Spaß haben. Und das versucht wir.
Was heißt das?
Immer schön lächeln und immer einen positiven Zugang zum Leben und einen positiven Zugang zu unseren Kunden. Und dann kriegen wir viel Sonne zurück. Und das wollen wir.
Margit Duus Optimismus könnte auch in den nächsten Monaten gefragt sein. Denn Kopenhagen lässt Urlauber aus Deutschland nur einreisen unter der Bedingung, dass sie nicht die dänische Hauptstadt besuchen und dass sie mindestens 6 Nächte im Land bleiben. Doch auf dem Campingplatz von Gemmelmerk bleiben viele deutsche Gäste nur 2 oder 3 Nächte. Für die dänischen Ferienhausvermieter seien die letzten Monate ein Albtraum gewesen, sagt Carlos Villaro Lessen. Er ist Geschäftsführer beim Verband der dänischen Ferienhausvermieter.
Completely nightmare. It has been like torture.
Ob Folter oder nicht, klar ist, dass viele nur schwer die Zitterpartie rund um mögliche Lockerungen an der deutsch-dänischen Grenze ertragen haben. Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen zeigte sich lange hart. Am Ende stieg der Druck im Parlament und auch durch die Tourismuslobby. Die Sozialdemokratin entschied sich für die teilweise Öffnung der 67 Kilometer langen Landgrenze zur Bundesrepublik. Für die dänischen Ferienhausvermieter eine erlösende Nachricht. Von den rund 20 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr gingen rund 2/3 auf die deutschen Gäste zurück. Und die brächten nicht nur den Vermietern Einnahmen, sondern auch vielen Ladenbesitzern, der Gastronomie und zum Beispiel den Fischern vor Ort, sagt Carlos Villaro Lessen.
Actually it's only 30% of the money that German tourists use that goes to the house. 70% goes to local shops, local restaurants, the local fish seller, local transportation. And so on.
Der Tourismussektor sei für Dänemark eine wichtige Branche, heißt es von der deutsch-dänischen Handelskammer. 2018 habe er 2,3% der totalen Waren- und Dienstleistungsangebote ausgemacht. Stark verändert hat sich durch Corona auch das Einkaufsverhalten der Menschen an der deutsch-dänischen Grenze. Der Grenzhandel sei größtenteils zum Erliegen gekommen, heißt es von der Handelskammer. Das bestätigt auch Rune Rigte. Noch am vergangenen Samstag stand er auf einem Supermarktparkplatz in der dänischen Stadt Tondern. Normalerweise fährt er einmal die Woche für einen Großeinkauf nach Deutschland.
Weil das billiger ist. 25% vielleicht.
Das hat auch mit der Mehrwertsteuer zu tun, die in Dänemark deutlich höher ist als in Deutschland. Wegen der geschlossenen Grenze haben die Supermärkte in Süddänemark in den vergangenen Monaten deutlich höhere Umsätze gemacht. Doch das könnte sich ab dem kommenden Montag wieder schlagartig ändern. Rune Rigte freut sich jedenfalls.
Also die Würste, es ist nicht so gut wie in Deutschland hier, aber und da Fleischprodukte generell besser in Deutschland.
Viele dänische Kaufleute im Grenzgebiet sehen das allerdings ganz anders. Mit der Grenzöffnung befürchten sie eine noch stärkere Abwanderung der Kundschaft, da die deutsche Bundesregierung eine Senkung der Mehrwertsteuer angekündigt hat. Ob und wenn ja wann umgekehrt Schleswig-Holsteiner wieder einfach nur zum Einkaufen nach Dänemark kommen können, steht allerdings immer noch nicht fest.
Noch ist an der deutsch-dänischen Grenze nicht alles so, wie es einmal war. Johannes Kulms über die ersten Lockerungen, die ab kommenden Montag, ab dem 15. Juni in Kraft treten. Auch Portugal ist ein beliebtes Reiseland und was auffällig ist, Portugal ist vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Vergleicht man den Verlauf von Infektionen und Todesfällen mit anderen europäischen Staaten und vor allem mit dem Verlauf im Nachbarland Spanien. Und so gehört Portugal auch zu der Gruppe von Ländern, für die das Auswärtige Amt ab dem 15. Juni die Reisewarnung wieder aufgehoben hat. Trotzdem ist Vorsicht geboten, wie unser Korrespondent Oliver Neuroth berichtet, denn im Großraum Lissabon melden die Gesundheitsbehörden auffällig hohe Zahlen an Covid-19-Neuerkrankungen.
Das Bairro Jamaica ist nur wenige Autominuten von Lissabon entfernt, auf der anderen Seite des Flusses Tejo, doch es hat so gar nichts gemein mit den Postkartenmotiven der portugiesischen Hauptstadt. Hier stehen nicht fertig gebaute Wohnblocks und Wellblechhütten, zwischen ihnen hängen wildgespannte Stromleitungen, Müll liegt herum. Das Bild erinnert etwas an die Favelas in Großstädten Brasiliens. Im Bairro Jamaika leben vor allem schwarze Einwanderer aus portugiesischen Ex-Kolonien, zum Beispiel von den Kapverdischen Inseln. Es herrsche große Armut, sagt Salima Mendes, Vorsitzender einer Einwohnervereinigung. Viele seiner Nachbarn hätten kein fließendes Wasser. Hier gibt es Menschen, die haben nicht einmal 50 Cent am Tag für etwas zu essen. Wie sollen sie sich Masken kaufen oder Desinfektionsmittel, um die Hände zu waschen und all das? Wegen der schlechten hygienischen Bedingungen breitet sich das Coronavirus im Bairro Jamaika schnell aus. Die Behörden haben schon Cafés und Restaurants geschlossen, die einzigen Treffpunkte der Bewohner, die immer gut besucht waren. Dass gerade die Armenviertel ein Problem sind, gesteht auch Portugals Gesundheitsministerin Marta Temido ein. Es ist zu erwarten, dass die Covid-19-Neuerkrankungen im Großraum Lissabon in den nächsten Tagen hoch bleiben. Sie dürften erst später wieder sinken. Lissabon und Umgebung haben sich erst vor kurzem zum Corona-Hotspot entwickelt. Zu Beginn der Pandemie war eher der Norden Portugals betroffen, die Region um die Stadt Porto. Dort entspannt sich die Lage nun und die Fälle in der Hauptstadtzone nehmen zu. In den vergangenen Tagen haben die Behörden landesweit täglich etwa 300 neue Corona-Fälle registriert, 80% davon rund um Lissabon. Deshalb gelten hier auch weiterhin strenge Sicherheitsmaßnahmen. Einkaufszentren, die im Rest des Landes wieder geöffnet haben, bleiben in Lissabon und Umgebung mindestens noch eine Woche geschlossen. Menschenansammlungen von mehr als 10 Personen sind verboten und die Krankenhäuser behandeln bis auf Weiteres wieder nur Notfälle, um mehr Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu schaffen, sagt die Gesundheitsministerin. Wir erwarten, dass im Großraum Lissabon in den nächsten Wochen die Krankenhäuser wieder zum Normalbetrieb übergehen können, so wie im Rest des Landes. Im Augenblick sind nicht dringend benötigte Behandlungen und Operationen ausgesetzt. Diese Entwicklung kommt für Portugal zu einem schlechten Zeitpunkt. In den nächsten Wochen will sich das Land wieder für Touristen aus dem Ausland öffnen. Ministerpräsident Costa möchte deshalb Entspannung demonstrieren. Er ging in den vergangenen Tagen öffentlichkeitswirksam in der Lissabonner Innenstadt essen und besuchte den Flughafen. Seiner Ansicht nach muss sich kein Urlauber Sorgen machen. Ich kann mich nur dem anschließen, was die Gesundheitsbehörde und die internationalen Luftfahrtbehörden schon gesagt haben. Der Lissabonner Flughafen und die anderen portugiesischen Flughäfen sind bereit und sicher für einen Flugverkehr unter normalen Bedingungen. Bis Urlaub wieder unter völlig normalen Bedingungen möglich ist, wird es wohl noch etwas dauern. Am ehesten wohl in den Küstenregionen Portugals. Hier melden die Behörden weiterhin nur sehr wenige Coronavirus-Fälle.
Im Großraum Lissabon gibt es noch keine Entwarnung in Sachen Corona. Oliver Neuroth über die Sorgen der Gesundheitsbehörden und die Hoffnungen, bald wieder Touristen zu empfangen. Und das war's von uns, das war's von Europa heute. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Katrin Michaelsen.